Die Form von Autismus, die bei mir nachher diagnostiziert worden ist, die hat man hier noch gerne nicht gekannt. Und erst im Rückblick habe ich dann gemerkt, wie schwierig diese Situation auch für meine Mutter war. Sie hat sich effektiv Sorgen gemacht und hat gemerkt, hey, da ist irgendetwas anderes bei der Iris. Aber sie konnte es nicht einordnen.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Mich freut es wahnsinnig, Iris Köppel bei mir als Gast zu haben. Herzlich willkommen, Iris.
Danke vielmals. Freut mich auch, dass ich bei dir sein darf. Und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen.
Du bist nicht allein gekommen, du bist mit einem Vertrauenshund gekommen. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil wir gerade vorne die Erfahrung gemacht haben. Kaum sage ich den Namen, steht er auf und bewegt sich. Aber erklär uns noch, bevor wir so einsteigen, dein Thema und warum überhaupt du bei uns bist. Was ist ein Vertrauenshund?
Also ein Vertrauenshund ist ein Begleithund für Menschen mit Autismus. Oder man könnte auch sagen, ein Assistenzhund für Menschen mit Autismus. Und ja, wir sind jetzt oben runtergekommen vom Rietthäuschen mit dem ÖV. ÖV, der für mich immer Stress bedeutet. Aber zusammen mit dem geht das viel einfacher. Also seine Nähe gibt mir Sicherheit. Ich kann ihn vorausschicken bei Bedarf. Er kann mich wirklich auch führen, wenn es muss sein. Er kann Leute auf Abstand halten. Also er kann ganz vieles, was mir sehr hilft im Alltag.
Er gibt dir Vertrauen.
Ja, genau. Oder ich ihm. Ich vertraue ihm voll.
Wir werden sicher noch auf deinen Hund zurückkommen. Jetzt haben wir gehört, warum du da bist. Mhm. Du bist eine Frau im Autismus-Spektrum, das da drin liegt. Wir haben uns, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dich gefragt, wie nennt man jetzt da wirklich? Und dann habe ich gesagt, du darfst einfach Autistin sagen.
Genau. Also für mich ist da ja, ein Begriff, der sehr stimmig ist. Weil, wenn ich würde sagen, mit Autismus, dann ist das so etwas wie Angehängtes. Aber Autismus ist für mich etwas, das permanent bei mir ist. Es beeinflusst meine Wahrnehmung, mein Denken. Und ich kann das nicht trennen von mir. Und darum rede ich von mir, als ich bin Autistin.
Jawohl.
Es gibt aber Menschen mit Autismus, die eben lieber haben, dass man sagt, mit Autismus, oder die sagen, ich bin im Autismus-Spektrum, oder ich bin auf dem Autismus-Spektrum. Ja, am besten fragt man das, die Einzelperson, wie es für sie passt. Ja,
das habe ich gelernt. Das habe ich wirklich gelernt, einfach nachzufragen, was stimmt für dich.
Genau.
Und es stimmt nicht für alle genau das Gleiche. Also ich darf gerne jetzt in dem Gespräch, ohne dass ich irgendjemanden abwerte oder irgendjemanden diskriminiere, bei dir sagen, du bist eine Autistin.
Ja.
Und jetzt gerade Autistin, das ist ja ein riesiger Bereich. Ich merke da als Dozent von der sozialen Arbeit, wenn Seminararbeit geschrieben werden, Bachelor-, Masterarbeit geschrieben werden, das ist so ein breites Thema, wo nicht wirklich greifbar ist. Wenn ich jetzt dich frage, Iris, was macht dich denn als Autistin aus? Oder noch frecher gefragt, woran merke ich, dass du eine Autistin bist?
Also die meisten merken es auf den ersten Blick nicht. Sie merken es vielleicht dann, wenn ich aus irgendeinem Grund in starke Anspannung gerate. Das kann zum Beispiel sein, wenn eben viele Wahrnehmungsreize sind. Oder wir hatten in der Hundeschule letztes Mal eine Situation gehabt, ist ein bisschen ein Tohuwabohu entstanden. Und dann ist bei mir die Spannung gestiegen. Und dann würdest du es zumindest an der Körperspannung merken, ja, dass sich etwas geändert hat. Was du auch würdest merken, vielleicht mit der Zeit, dass ich die Sprache recht präzise anwende. Und dass ich dort auch penetrant kann sein, wenn jemand nicht präzise ist in der Sprache. Also dann drängt mich da zum Nachfragen, bis ich die Klarheit habe, die ich eigentlich brauche. Generell, wir sind jetzt in einer 1-zu-1-Situation fast. Also, ein Techniker ist noch da. Aber das Gespräch findet eigentlich zwischen uns zwei statt. Und das ist für mich eine wesentlich einfachere Situation, als wenn es jetzt ein Gespräch wäre, wo mehr Personen als nur mehr zwei wären. Und dann kann es sein, wenn es eine sehr freie, unstrukturierte Situation ist, dass ich mich gerne nicht beteilige. Und im Alltag gibt es natürlich viele Sachen. Ich habe zum Beispiel Assistentinnen, die für mich gehen posten. Ich gehe übungshalber regelmässig mit meinem Vertrauenshund Augen posten, aber ich bin nicht gezwungen. Also ich kann eigentlich jederzeit sagen, nein, heute bin ich nicht so gut zu Weg, heute mache ich es nicht. Oder du merkst so im Arbeitsalltag, wenn ich eine Weiterbildung gebe, ich gehe nie allein. Entweder ist eine Arbeitskollegin noch dabei oder es ist eine Assistentin dabei. Und das ist für mich so, wie die Person, die mir nebst dem Hund Sicherheit geben müssen, dass wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, dass dann jemand da ist, der weiss, was man machen kann. Und das gibt mir erst Sicherheit, um überhaupt in die Situation hineinzugehen.
Darf ich mal nachfragen?
Ja.
Ich höre ja wahnsinnig viel, wenn du erzählst, von Sicherheit.
Mhm.
Von sich orientieren können.
Ja.
Ist ein Wesenspunkt von Menschen, die im Autismus-Spektrum leben, dass sie sehr stark Ängste, Zwänge haben. Also ich habe mal gelesen, jemand hat gesagt, es ist wie ein Chaos im Kopf, wo kein Anker gibt, wo ich mich sicher bewegen kann.
Ja, genau. Also Sicherheit ist ein sehr grosses Thema für viele Menschen mit Autismus. Und was dort damit zusammenhängt, ist oft die Vorhersehbarkeit, die nicht ohne weiteres gegeben ist. Wir reden von euch, also nicht Autisten, von den Neurotypischen. Ich führe jetzt den Begriff einfach mal ein, dass es einfacher wird. Also die Neurotypischen, die sind sehr gut fähig, Kontext zu lesen, um Informationen quasi einfach aus der Situation rauszuholen. Und für Menschen mit Autismus ist das wesentlich schwieriger. Und darum gehen viele wichtige Informationen, die er einfach automatisch nicht einmal überlegt rausholt, sondern einfach intuitiv, müssen wir entweder kognitiv erschliessen oder finden es gerne nicht. Und das kann zu einer sehr grossen Verunsicherung führen, das kann zu Ängsten führen. Das kenne ich auch sehr gut in meinem Leben. Es hat Phasen gegeben, in denen ich extreme Ängste hatte. Aber klar ist auch, Menschen mit Autismus sind überdurchschnittlich von Zwang, aber auch von Ängsten betroffen oder auch Depressionen. Das sind wirklich Sachen, die aus dem Autismus resultieren können.
Das heisst, wenn der Kontext fehlt, dem fehlt ein Orientierungspunkt.
Genau.
Und das löst etwas aus.
Ja.
Und jetzt merke ich einfach, wenn ich mit dir rede, du kannst sehr präzise eben auch selber formulieren.
Mhm.
Also du forderst nicht nur ein, sondern du redest auch sehr, sehr präzise. Das heisst, ihr baut euch selber die Orientierungspunkte.
Zum Teil versucht man sich das selber zu kreieren. Ein Orientierungspunkt ist für mich wirklich auch mein Vertrauenshund. Und der hilft mir, durch viele Situationen durchzugehen, weil einfach klar ist, ich muss immer wieder schauen, auch, was macht er gerade. Muss ich ihn führen? Muss ich ihm Impuls, Signal geben? Oder läuft dort alles normal? Und da gibt mir einen Fokus. Und da hilft mir oft, durch Situationen zu gehen, die für mich schwierig sind. Andere versuchen, eine Situation einfach passend zu machen. Also wenn jetzt da, wir sind in einem Raum mit Stühlen und wenn die Stühle in den Augen von jemandem nicht korrekt würde da stehen, könnte es sein, dass die Person anfängt, die Stühle zu verschieben. Und das kann natürlich auch andere Sachen, andere Punkte von einer Situation betreffen, wo man dann versucht, in Übereinstimmung zu bringen. Es kann auch sein, dass so überfordert bist von einer Situation, dass du in einer Form wegtrittst. Also, dass du dissoziierst, könnte man auch sagen. Oder ich habe das auch früher ganz super können, gedanklich einfach wegtreten. Ich bin zwar physisch da gewesen, physisch im Unterricht, aber gedanklich
in
ganz
einer
weg.
Anderen Welt.
Ja, und das hat mich oft gerettet durch schwierige Situationen oder auch Teamsitzungen. Ich bin zuerst Primarlehrerin gsi, das war für mich eine Katastrophe. Und das habe ich nicht bewusst gemacht, sondern das kommt dann, ist dann automatisch gekommen, dass ich einfach gedanklich weg war.
Kommen wir noch sicher. Also ja. Ich merke, Autismus, das ganze Spektrum um den Autismus ist hochkomplex. Mhm. Also es ist nicht einfach so. Und es ist nicht einfach die Diagnose. Und es ist nicht einfach der Mensch. Also ich mag mich wirklich erinnern, ein Autist, das war bei uns mal im Kulturzyklus gewesen, und eine ganz tolle Lesung gehalten. Und er hat gesagt, wenn er einen Mensch mit Autismus kennt, kennt er einen Mensch und nicht alle.
Genau.
Und jetzt lasse ich dir zu und merke, wie hochkomplex, wie hochfacettenreich das auch ist. Und führt die Komplexheit nicht auch zu einer Überforderung von deinem Umfeld? Also, dass man gar nicht weiss, wie man dir korrekt begegnen soll.
Ja, das stimmt sicher. Es ist ja lustig, wir haben jetzt gerade am Samstag eine Lehrerweiterbildung gegeben und dort ist das Thema, es ist eine Herausforderung, gross da gsi. Also da ist wirklich da, wenn die Leute noch nie mit dem Thema konfrontiert gsi sind, dann ja, sind zum Teil auch Ängste da. Man fühlt sich eben stark herausgefordert, man ist unsicher, weiss nicht, wie umgehen. Und ich denke, es gibt schon Sachen, wo man generell kann sagen, was hilft als Wissen, wenn man das hat. Egal, ob es jetzt die Person mit Autismus ist oder eine ganz andere. Wir haben alle die gleiche Diagnose, also wir erfüllen gewisse Kriterien. Wie du dann im Detail damit umgehen musst, ist nicht überall gleich, logisch. Aber es gibt schon Sachen, wo man sagen kann, das hilft generell. Also die Vorhersehbarkeit, die ich vorher erwähnt habe, ist ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Menschen mit Autismus. Was sicher auch wichtig ist, ist, dass man eine klare Sprache benutzt. Die muss nicht unbedingt einfach sein, aber klar. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jemand jetzt Mimik, Gestik von einer anderen Person einfach deuten kann, zum Beispiel. Also, sich nicht ohne weiteres auch in eine andere Person hineinversetzen kann, in das Denken, das jemand anders könnte haben.
Aber das ist einem wirklich nicht bewusst, oder? Wenn man nicht jemanden kennt und nicht die Erfahrung hat.
Ja.
Ist einem das einfach nicht bewusst und geht dann sehr schnell in eine passive Haltung und zieht sich dann eher zurück, als dass man auch zugewandt auf die Menschen geht.
Genau, und das ist auch ganz wichtig. Also Menschen mit Autismus sind oft sehr, sehr feinfühlig. Sie spüren vielleicht nicht im Detail, welches Gefühl das du hast, aber sie spüren vielleicht etwas Negatives. Man ist viel sensibler oft für derige Sachen und auf das reagiert man dann. Und wenn du es schaffst, das ist vielleicht auch ganz ein wichtiger Punkt, probier ruhig zu bleiben. Also probier einen ruhigen Kontakt zu pflegen, probier Wertschätzung zu zeigen, Akzeptanz, ja, so übernehmen, wie die Person ist. Frage auch nach den Bedürfnissen. Und wenn eine Begleitperson da ist und die Person mit Autismus nicht selber äußern kann, sollte die können Auskunft geben, was die Person braucht. Und ja, oft hilft es, wenn du jemanden nicht einfach anlangst. Viele sind diesbezüglich empfindlich, aber nicht alle.
Mhm. Und einmal mehr gilt Wertschätzung.
Mhm.
Heisst ja auch, ein Interesse am Gegenüber.
Genau.
Und Schritt auf Schritt zugehen, ist ja eine hohe Form dann auch von Beziehungsgestalt.
Ja, ja.
Bevor wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückkommen, wie hat sich denn die Diagnose überhaupt entwickelt? Seit wann ist denn das so? Das ist auch noch spannend zu wissen, was ist denn dein Weg? Merkst du eher, dass sich Menschen von dir distanzieren, weil es so komplex ist, so herausfordernd ist? Oder merkst du, nein, es hat sich auch eine Zugewandtheit, eine Öffnung gegeben, je mehr wir aufklären über die Form von Krankheit, von Beeinträchtigung?
Also, gell, wenn ich an die Aufklärung denke, dann ist das wie ein Fass ohne Boden. Also, du hast das Gefühl, du bist eigentlich permanent dran, aber jetzt im Alltag, also wenn ich Person XY antreffe, dann muss ich immer noch davon ausgehen, die hat null Ahnung. Also wirklich null Ahnung. Und entsprechend benehmen sich die Leute in meinen Augen auch, oder? Klar. Also dort ist noch ein Riesenbedarf. Und bei mir, gell, meine schlimmste Zeit ist jetzt zum Glück schon einige Jahre zurück. Im selben Moment hat es wirklich Leute gegeben, die auf Distanz gegangen sind. Es hat zum Glück auch Leute gegeben, wo es wieder eine Annäherung gegeben hat. Aber so die Leute, wo ich jetzt im engeren Kontakt stand, dort ist das in dem Sinn kein Thema. Also dort akzeptiere ich das zumindest. Können mehr oder weniger gut damit umgehen. Nicht alle gleich gut. Aber ich habe heute auch mehr Kompetenzen, um, wenn etwas nicht stimmt, dann auch sagen, was ich brauche. Nicht jetzt einem XY auf der Strasse, aber einer Person, die mir näher steht, schon.
Die Klarheit, die du einforderst und auch von dir selber einforderst, damit du die Sicherheitslinie überhaupt hast, schreckt die Menschen auch ab. Also sagen die, oh, ja. Wie kommt jetzt wie kommt die Frau Köppel mir jetzt entgegen?
Genau, das gibt's absolut. Und früher habe ich mir dann extrem viele Gedanken darüber gemacht. Oder wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt ist, habe ich irgendjemanden, glaub, vor den Kopf gestossen. Und heute gehe ich mit dem viel lockerer um und denke, ja, wären ihr alle ein bisschen klarer, es würde euch allen helfen. Wenn du es nicht auf den Punkt bringst und ich das brauche, kann ich nichts dafür, wenn du das nicht schaffst. Also klar kann man dann miteinander in die Diskussion gehen, aber dann wird es mitunter für dich unangenehm.
Jetzt erklärst du auch etwas, das einen Weg gebraucht hat. Ein Reifungsprozess, ein Erkenntnisprozess. Seit wann weisst denn du überhaupt, dass du in diesem Bereich zuzuordnen bist oder in diesem Bereich lebst? Hat sich das relativ früh ergeben? Hast du schon seit der Geburt, Kindergarten, Schule? Wie hat sich das entwickelt?
Also Probleme hat es natürlich sehr früh gegeben. Und Ahnungen hatte ich auch relativ früh gehabt. Und da in einer Zeit, wo man den Autismus eigentlich noch nicht wirklich kennt hat. Die eigentliche Diagnose ist aber erst 2008 mit 39 gewesen.
Aber das ist ja mega spät. Das ist, mit 39.
Ja, ja. Und ich hoffe wirklich, und ich merke so, es ist heute besser. Die Sensibilität von Kinderärzten, von Lehrpersonen, die ist grösser geworden. Als ich aber Kind war, hat man es zwar auch schon bereits im Kindergarten sicher feststellen.
Das ist in den 70er Jahren bist du,
ja. Ja, genau. Aber die Diagnose hat es hier so im Diagnosemanual noch nicht einmal gegeben. Also die Form von Autismus, die bei mir nachher diagnostiziert worden ist, die hat man hier noch gerne nicht gekannt. Es hat zwar Hans Asperger, hat das eigentlich schon sehr früh die Kriterien festgelegt, aber das war nach meiner Kindergartenzeit, oder? Also zu der selben Zeit hast du da noch gerne nicht können sagen, du hast vielleicht den frühkindlichen Autismus gekannt. Und heute, wie du ja richtig gesagt hast, reden wir von einem Spektrum. Aber früher hast du noch die Kategorien gehabt. Und die Kategorie Asperger-Syndrom, die ist dann relativ spät dazu gekommen. Also, relativ. Man hätte es trotzdem schon lange bei mir diagnostizieren können. Aber dann ist noch das Problem dazu gekommen, dass das eben viele Kinderärzte gerne nicht gekannt haben. Ich bin in der dritten oder vierten Klasse dem Kinderarzt vorgestellt worden. Und der hat dann beim Abschlussgespräch zu meiner Mutter gesagt, ja, es sei ein bisschen schwierig mit mir, ich tag nicht mit dem reden. Aber ich sage ja im schriftlichen Bereich in der Schule so gut, man soll doch einfach so weitermachen. Und erst im Rückblick habe ich dann gemerkt, ja, wie schwierig, dass die Situation auch für meine Mutter war. Das habe ich da auch gerne nicht so wahrgenommen. Sie hat sich effektiv Sorgen gemacht, schon relativ früh, und hat versucht, das einzuordnen und hat gemerkt, hey, da ist irgendetwas anderes bei der Iris als bei anderen Kindern. Aber sie hat es nicht einordnen.
Und das ist aber auch das ganze Umfeld, oder? Lehrer, Kindergärtnerinnen, genau. Überall, oder? Die haben nicht, gar nicht gewusst, wie mit dir umgehen.
Die haben eigentlich keine Ahnung gehabt, aber die haben Freude gehabt, weil ich ganz eine pflegeleichte Schülerin war. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind zwischen 30 und 40 Kinder, zeitweise sogar über 40 in der Klasse gewesen. Das ist wunderbar, wenn du so eine stille Iris drin hast, die immer schön brav sich an alle Regeln hält, alles macht so, wie man sagt, nie quer tut. Also, was willst du noch mehr? Ich bin jemand, der extrem regelorientiert ist. Das gibt mir natürlich auch wieder Klarheit und Sicherheit. Und da ist diesen Lehrpersonen entgegengekommen. Das Einzige, was dann vielleicht einmal kritisiert worden ist, ist die mündliche Mitarbeit. Aber totsmal war das noch so ein vernachlässigtes Thema gewesen. Ja, die waren froh gewesen.
Darf ich mal noch nachfragen? Ich habe irgendwo in einem Buch gelesen von einer dualen Welt.
Ja.
Also es hat in innen und aussen gegeben. Und Susse ist eher so in einer Verteidigungs- passiven Ebene gewesen. Und intern ist die Post abgegangen. Mhm. Darf ich das so ein Stück weit mitnehmen, wie du da in deiner Kindheit und Jugend erlebt hast?
Ja, also, ja, gerade so, wenn ich an die Zeit von der 3., 4. Klasse zurückdenke, das war für mich ein schwieriger Lehrer gewesen. Er lebt nicht mehr, darum darf ich jetzt, glaube ich, auch da wirklich sagen. Er hat Kind tot mal noch körperlich korrigiert. Und für mich war das jedes Mal wirklich ganz schlimm gewesen. Und heute kann ich das anders einordnen. Ich glaube, es war für mich wirklich gewesen, wie wenn ich selber angegriffen worden wäre. Ich konnte das nicht von mir trennen. Und dort hat es wirklich angefangen. Wir hatten einen Grossvater, der hat im Appenzell gelandet, ein bisschen nebendraus, ein grosses Bauernhaus gehabt. Und wir sind oft am Sonntag zu ihm gegangen. Und dort konnte ich wirklich für mich sein, mein Zeug machen. Und zumal habe ich einmal Kirchenglocken gehört, läuten. Und ich wusste, jetzt gehen wir dann wieder. Und ich glaube, wenn ich nicht so ein regelorientiertes Kind gewesen wäre, ich wäre irgendwo verschwunden. Weil für mich war das der Horror, weil ich wusste, jetzt geht es wieder heim und am nächsten Tag in die Schule.
Jetzt, mit 39 hast du dann die klar Diagnosen bekommen, Asperger.
Ja.
In dem Spektrum von Autismus zuzuordnen. Aber bis 39 ist ja ein Leben. Ein
ja.
Berufsfindung,
ja.
Erste Liebe, zweite Liebe, dritte Liebe.
Also auch mit der Liebe ist ein eigenes Thema. Ja,
das ist eben noch ein spannender Teil, oder?
Ja, ja.
Wie geht jemand in dem Spektrum mit Liebe um?
Ja, ja.
Weil es ja da innen und raus geht. Aber bei 39, da hast du schon Leben gelebt.
Ja, ja, aber gell, ich bin, ja, so um die 30 bin ich schon ziemlich schwer depressiv gewesen. Und 2001 bin ich 32 gewesen. Da ist eigentlich gar nichts mehr gegangen. Also, schwerst depressiv, hochsuizidal, mit Suizidversuchen, anschliessender Klinikaufenthalt, langer Klinikaufenthalt.
Also, psychiatrische Klinik. Ja,
mit, sehr fantasievolle Diagnosen. Also sie haben sich wirklich bemüht, um Erklärungen zu finden. Nur leider haben die nicht zutroffen. Ich habe dann irgendwann einmal zu einem Psychiater gesagt, ja, das kann gerne nicht sein. Also die Diagnosen, die sie mir da alle stellen, die kann man gerne miteinander haben. Das widerspricht sich. Und meine Ärztin hat dann später gesagt, ja, es sind halt Verlegenheitsdiagnosen gewesen. Die haben nicht gewusst, wie sie es einordnen sollen.
Also sind ja Diagnose hinsichtlich der Autismus-Logik sicher schon vom Tisch gegeben. Also ich mag mich erinnern, ich glaube, in den 90er Jahren hat es ja den Film Rain Man
gegeben. Ja, genau.
Oder? Das ist wie, nur schon da, oder? Hätte man ja müssen sagen, hey.
Ja, aber jetzt vergleich mal Rain Man mit mir, oder? Kommst du dann drauf, dass man es gleich hat? Nicht so schnell. Und der Erwachsenenpsychiater, die sind wirklich davon ausgegangen. Autismus ist etwas, das hast du von Geburt an. Folglich muss die Diagnose schon lange stehen. Also wenn ich als Erwachsene in die Erwachsenenpsychiatrie komme, dann müsste ich die Diagnose ja schon lange haben. Und bis die Erwachsenenpsychiaterinnen und Psychiater gemerkt haben, ja stopp, da gibt's ganz viel, wo in der Kindheit gar keine Diagnose haben können überkommen. Und es kann absolut sein, dass wir Erwachsene antreffen, die noch keine Diagnose haben, die aber trotzdem Autismus haben. Das hat nochmal ein paar Jahre gebraucht, bis dann, ja, bis da realisiert haben, oder?
Du selber, weißt, wo du ja in dieser Kindheit und in dieser Jugend, ja, drin gsi bist, hat's für dich nie eine Klarheit gegeben, ich bin nicht einfach nur anders, sondern ich bin eben so anders, wo man mich nicht kann jetzt irgendwo einordnen und die Kunst dann schon irgendwann gut. Hat es den Punkt nicht gegeben? Also da ist wirklich die Depression, die Krankheit, die psychische Krankheit notwendig gewesen?
Ja, ja. Also es ist nicht ohne das gegangen, weil ich habe den Fehler primär bei mir gesucht. Also ich habe permanent versucht, mich anzupassen, das zu bringen, was quasi das Umfeld von mir erwartet, von mir verlangt, das zu erfüllen. Und ich habe schon gemerkt, dass ich anders bin. Ich habe das so in der 5., 6. Klasse sehr deutlich gemerkt. Ich war dort auch das erste Mal mit dem Thema Autismus konfrontiert gewesen. Ich habe dort ein Buch gelesen im Zusammenhang mit dem frühkindlichen Autismus. Da hat man noch Ideen gehabt, wie es gibt Kühlschrankmütter, die den Autismus verursachen. Das stimmt überhaupt nicht. Oder,
sag noch etwas ganz schnell, Kühlschrankmütter.
Ja, Kühlschrankmütter. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, das sind Mütter, die so auf Distanz zum Kind gehen und so wenig Gefühl zeigen, dass das Kind
emotional verwahrlost.
Ja, und muss Autismus entwickeln, ja. Oder?
Ja.
Dass das gerne nicht anders geht. Dass das aber eigentlich umgekehrt funktioniert. Halt, du hast ein Kind vor dir, das nicht so reagiert, wie sonst ein Kind auf soziale Interaktion würde reagieren. Und das ist für Eltern auch schwierig. Also, zum dann immer wieder Kontakt aufnehmen, wenn keine Reaktion oder keine Reaktion überkommst, die du erwarten würdest. Wenn du ein Kind in den Arm nimmst und es macht sich steif, fängt an zu schreien. Ja, wirst du denn das Kind in Zukunft noch in den Arm nehmen oder nicht? Und das hat die Unsicherheit bei den Eltern bewirkt. Nur hat man den falschen Schluss gezogen. Ja, man hat quasi am falschen Ende angefangen zu suchen und hat das Gefühl, es sei richtig, aber es ist das absolut Falsche.
Ist denn da auch bei dir so ein Wesenspunkt gewesen, das Vermeiden von Körperlichkeit?
Ja.
Das ist ein wesentlicher Punkt. Und das macht natürlich Liebe, das macht es schwierig.
Ja, wobei, also es hat dann schon eine Entwicklung gegeben. Ich habe vor allem auch eine starke Entwicklung mit meinen Hunden und auch mit Ross-Story gemacht, was so körperliche Nähe anbelangt. Ich hatte auch mal einen Freund und habe jetzt so rückblickend gemerkt, ja, also wir haben Körperkontakt gehabt, aber das ist oft für mich in ein Kräftemessen reingegangen. Sexuellen Kontakt im engeren Sinn haben wir so nicht gehabt. Das hat mich extrem irritiert und ich habe auch als Kind mal wirklich ein schlimmes Erlebnis gehabt mit einer männlichen Person, wo auch noch mitgeholfen hat, dass ich diesbezüglich natürlich sehr zurückhaltend war. Und ja, aber es ist nicht so, dass ich keine Beziehung hätte wollen. Ich hätte sehr wohl eine Beziehung wollen. Und ich weiss noch einmal, also ja, wir haben uns dann schon länger kennt und irgendwann hat er mal einen Zungenkuss machen. Und das ist für mich, also wirklich, das ist das Allerletzte gewesen. Und ich habe dann sicher nicht so reagiert, wie es er erwartet hat. Aber er hat sich in dem Sinn nicht abschrecken lassen. Er hat dann andere Gründe gegeben, warum die Beziehung schlussendlich doch nicht weitergegangen ist. Aber ja, ich habe wirklich über Tiere dann später Körperkontakt gelernt, auch als schön zu empfinden. Also jetzt gerade mit meinem Vertrauenshund kann es sein, dass ich Übungen mache am Abend, Yoga-Übungen, und irgendwann ins Liegen komme und er dann vielleicht neben mir herliegt. Und dann kann ich die Nähe auch geniessen. Also, und kann die Wärme, die ein anderer Körper hat, auch geniessen, oder? Aber da war sehr ein weiter Weg. Meine Reittherapeutin hat dann mal mir rückblickend gesagt, ja, weisst, wenn du einmal mit deinem Hund bist und den mit Fingerspitzen gestreichelt hast, dann hätte sie mir zuerst einmal zeigen, wie man einen Hund streichelt.
Ja, ich lasse einfach fasziniert dazu, weil ich immer wieder auch aus diesen selber gemachten Erfahrungen, Schilderungen höre, die ich in dieser Form noch nie gehört habe. Und möchte da gerade anschliessen, du hast mir erzählt, wo wir uns kennengelernt haben oder uns auch in den Aktionstagen mehrmals getroffen haben, dass du das Lehrerseminar gemacht hast. Und ich habe mir dann mir überlegt, oh, jetzt erzählt mir die Frau etwas, wo ich gedacht habe, das wäre ja der letzte Beruf. Aber wirklich der letzte Beruf, wo ich jetzt gerade jemandem würde zuschreiben, der in dem Spektrum lebt. Oder wie ist denn das passiert?
Und gell, ich bin wirklich nicht die Einzige, die Lehrerin gelernt hat, die Autismus hat. Also da bin ich noch in recht guter Gesellschaft.
Ja.
Und ja, Berufswahl ist schon ein sehr eigenes Thema gewesen. Also ich habe zuerst lange gedacht, ich will Bäuerin werden mit 12 Kindern. Und die unterrichte ich noch selber, habe einen Bauernhof, wo ich alles allein mache. Also so habe ich mir mein Berufsleben vorgestellt.
Also das heisst auch eine eingeschottete, in sich kreative Welt.
Ja, und die Kinder wären ja nie grösser
geworden.
Sie wären
die
immer im Primarschulalter geblieben. Ja, und wo dann die Phase vorbei war, das war so in der 5., 6. aktuell, habe ich dann gedacht, ich wäre Sekretärin bei meinem Vater. dann hat mein Vater gesagt, ja nein, ich habe gerne nicht so viel Arbeit für zwei Leute und außerdem kann ich auch keine Sekretärin ausbilden. Ich müsste das noch mal anders machen. Dann habe ich gefunden, nein, das will ich nicht. Ich hatte sehr eine gute Beziehung zu meinem Vater. Wenn ich schon sehr früh sehr viel gemacht habe, ist Nachhilfeunterricht. Also bin ich immer wieder von den Lehrern hergestellt worden, um anderen Kind Sachen zu erklären. Ich habe das auch daheim zum Teil dann gemacht. Ja, mit der Zeit hatte ich wirklich offizielle Nachhilfeschüler und Schülerinnen. Und Lehrerin ist ein ganz cooler Beruf. Weißt, du hast ganz viele Kinder und mit denen kannst du zum Beispiel Formationen machen. So mit dieser Idee bin ich auch in diesen Beruf hineingegangen. Eins meiner Spezialinteressen sind wirklich Muster. Und wenn du ganz viele Kinder hast, dann hast du wie selbstbewegende Spielfiguren. Sie haben in der Turnhalle dann zum Einwärmen etwa müssen diesen Linien nachlaufen und schön auf gleicher Höhe sein. Das war für mich dann so das höchste der Gefühle, die ich umgesetzt habe. Und was sicher auch ein wesentlicher Punkt war, ist, dass ich ein sehr grosses Interesse daran hatte, um herauszufinden, wie funktionieren die Menschen. Das war für mich immer ein riesen Thema. Ich habe auch sehr viele Tests gemacht mit meinem Umfeld, so dass meine älteren Brüder irgendwann einmal gesagt haben, jetzt hör mal auf mit dieser Testerei.
Aber das Testen hat ja auch etwas zu tun, können jemanden einzuordnen. Genau. Oder? Das genau. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, ja, Herrgott, jetzt macht hier Iris Lehrerin, warum nicht Mathematik, aha, warum nicht Statistik, warum nicht irgendetwas, was schon in diesen Muster schon beruflich vorgegeben ist?
Nicht bei allen, gell? Aber bei mir, ja. Bei mir wäre Mathe wirklich rückblickend, denke ich, vielleicht der perfekte Weg gewesen. Es ist ja so gewesen, dass ich wirklich am Ende vom Semi habe ich mit der absoluten Spitzennote abgeschlossen, sodass die Mathe-Lehrerin an der Diplom 4K ist und gesagt hat, ja, ich soll doch Mathe studieren. Ich sei ja viel besser gewesen als sie jetzt beim Abschluss. Und ich habe mir dann das so überlegt und habe dann gefunden, ja, wenn ich gehe Mathe studieren, ich werde in meinem Räumchen sein und meine Forschung machen. Und ich habe das hier schon gefunden, das ist nicht wirklich gesund. Also ich muss schauen, dass ich mit Menschen in Kontakt komme. Sonst wäre ich mich einfach 100% zurückziehen. Und habe dann so Mathe wirklich auf die Seite geschoben. In der gleichen Zeit war auch noch ein Thema, dass ich Geigen studieren könnte und zu unterrichten. Und ich glaube, ich wäre auch recht glücklich geworden mit Unterrichten. Ich hatte auch Geigenschülerinnen während der Zeit vom Semi. Und habe das eigentlich sehr gern gemacht und auch gut damit können umgehen, dass es halt kratzt und quietscht und macht. Das hat mich nicht gestört. Ja, aber der Weg war ein anderer gewesen.
Du hast Semi erfolgreich abgeschlossen.
Ja.
Du hast das Diplom in die Hand bekommen, mhm, und bist nachher als Lehrerin gearbeitet.
Genau.
Und was ist denn deine Erfahrung? Oder ich stelle mir jetzt einfach mal vor, hey, du hast 20 Kinder, jedes individuell, alles irgendwo umsuchen, wie entdecken, was und. Und du als Ordnungssuchende, als Sicherheitssuchende, jetzt mit drin.
Ja, gell. Mein Unterricht war sehr gut strukturiert gewesen. Also ich habe immer diesbezüglich super Rückmeldungen bekommen.
Von den Kindern oder von den Eltern?
Von denen, was sind das, einmal Inspektoren gewesen, die von der, ja, vom Schulrat, die kamen, ja, schauen. Die haben wirklich gefunden, das ist super gemacht. Die Kinder haben grösstenteils so gut darauf angesprochen, was bei mir in der Klasse sicher auch ein sehr grosses Thema war. Ich habe sehr darauf hergeschafft, dass die Kinder sehr selbstständig geworden sind und ich auch immer wieder die Rückmeldung bekam, generell, dass man merkt, dass ich Ziel verfolge im Unterricht. Also, dass ich auch sehr zielgerichtet arbeite. Und ich habe mir natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wie muss ich etwas vermitteln, damit das Kind auch aufnehmen könnte, oder so Sachen.
Jetzt irgendwann bist du ausgeschieden. Kannst du uns noch sagen, was dazu geführt hat, dass irgendwann der Beruf, den du gewählt hast, den du studiert hast, jetzt nicht mehr dein Beruf ist?
Ja, ich habe schon während dem ersten Jahr, als ich unterrichtet habe, gemerkt, auf Dauer mag ich das nicht machen. Also wirklich energiemässig mag ich das nicht machen. Es hat viele Überforderungssituationen gegeben. Wenn ich heute denke, wenn wir so viele Teamsitzungen gehabt hätten, tot mal, wie es heute haben, dann wäre die reinste Katastrophe gewesen. Oder was für mich auch ganz schwierig war, sind Elternkontakte. Du hast einen Tag lang Schule gegeben, lässt das Kind raus. Wer steht vor der Schulzimmertür? Irgendeine Mutter mit irgendeinem Anliegen, wo du keine Ahnung hast, wo du davor keinen Gedanken hast können machen, was soll ich machen, wenn die Frage kommt. Und das waren riesige Stresssituationen gewesen. Und dann klar ist noch dazu gekommen, ich wollte dem Kind gerecht werden und habe auch gemerkt, wenn du eine grössere Klasse hast, du kannst den Einzelnen nicht mehr perfekt abholen. Und habe dann gefunden, nein, also da geht auf Dauer nicht und habe mich angefangen umzuschauen. Bin dann ziemlich schnell mal auf Musiktherapie gestoßen. Heute würde mich das sehr interessieren. Damals habe ich gefunden, nein, das ist viel zu medizinisch, das ist nicht mein Ding. Und habe dann im Verwandtenbereich gesucht und bin dann auf die Rhythmik gekommen. Und habe gefunden, ja, das ist super. Kein direkter Elternkontakt mehr. Viele kleinere Gruppen. Da geht gut. Musik, wo eh auch eins von meinen Spezialinteressen ist. Und habe dann nochmal 4 Jahre Rhythmikausbildung gemacht.
Auch das erfolgreich abgeschlossen.
Ja, ja.
Und dann als Rhythmiklehrerin geschafft.
Genau. Da habe ich geschafft. Also zuerst bin ich noch in einem Wohnheim gsi, vorübergehend, und habe dort geschafft. Und wo die Anstellung passiert war, hat es geheissen, ja, ich könnte dort die Rhythmik umsetzen. Bis ich dann ein halbes Jahr später wirklich anfangen konnte, haben die schon wieder ganz andere Ideen gehabt. Und ich habe dann auch festgestellt, das war halt noch eine Zeit, wo in den Institutionen die Pflege extrem zentral war und man eigentlich zufrieden war, wenn die Leute genug zu essen hatten, sauber sind und gepflegt sind. Und das hat mir natürlich überhaupt nicht entsprochen, oder? Weil für mich ist das Fördern, das Fordern, das Entwickeln ja sehr zentral gewesen. Und ich bin dann angefragt worden von einer heilpädagogischen Schule. Ich bin nicht wirklich Rhythmik gegeben. Ich bin dann schauen und habe gefunden, wow, hey, da kannst du echt arbeiten. Und ja,
habe mich dann das Wohnheim verloren.
Genau. Und habe dann als Rhythmikerin an einer heilpädagogischen Schule angefangen zu arbeiten. Ich hatte dort am Anfang für ein Vierteljahr dann ein halbes Pensum gehabt und habe natürlich gefunden, ein halbes Pensum, das geht nicht. Also musst du immer in einem vollen Pensum arbeiten. Und das so eine Regel. Jeder Mensch schafft in einem vollen Pensum. Und habe dann entsprechend aufgestockt. Also sprich, ich habe dann noch eine Klassenlehrerfunktion übernommen. Und meine Mutter hat schon vorher gesagt, mach das nicht. Es ist doch okay, mach einfach die 50%. Das ist gut, das läuft ja gut. Und ich glaube, sie hat viel mehr erkannt als ich damals. Aber nein, ich habe es gemacht.
Aber die 100% sind für dich ja wichtig gewesen.
Genau.
Oder? Weil sie genau den Orientierungsrahmen
geben, genau,
wie ich im beruflichen Kontext muss sein.
Genau, ja, genau. Meine Kollegin, wir sind ein Tandem gsi, wo die Klasse hatte. Und meine Kollegin ist, ja, nach einem guten halben Jahr ausgestiegen. Die hat nicht mehr können. Also, die Klasse war wirklich anforderungsreich gsi. Und man hat halt dort mal noch nicht so die Ressourcen bekommen, die man dann effektiv gebraucht hat. Und wo dann das Schuljahr um war und es darum gegangen wäre, allenfalls wieder ein neues Tandem zu bilden, habe ich gefunden, ja, nein, ich will jetzt mal wirklich einfach Rhythmik geben. Und habe dann nach zusätzlichen Stellen gesucht, natürlich wieder. Haben die auch gefunden, an einer Primarschule und
weil
in der Musikschule. Ja,
hast.
Ich bin dann zwar nicht auf 100 gekommen, nur auf 80. Und dann ist, ich meine, die Überforderung perfekt gewesen. Jede Stelle hat noch irgendwie Ansprüche gehabt, dass du noch Teamsitzungen hatte. Ich konnte mich schlecht verteidigen, also schlecht können sagen, nein, das mache ich nicht, das liegt nicht drin, mit dem Pensum geht das einfach nicht. Ja, alle Wünsche versucht zu erfüllen, bis nichts mehr gegangen ist.
Und dann ist der Einbruch gekommen.
Ja.
Und den Einbruch hast du geschildert, ja, tatsächlich auch in der Psychiatrie, ein Stück weit müssen behandelt werden. Und hat die Psychiatrie dich dann auch auf einen anderen Weg gebracht? Also hast du einen Teil loslassen, hast du einen Teil Erkenntnis für dich gewinnen oder vielleicht auch Strategie entwickeln?
Gell, rückblickend denke ich, in der Psychiatrie haben sie sich sehr bemüht. Nicht alle. Also es sind zum Teil auch wirklich Sachen passiert, wo du müsstest sagen, das geht einfach nicht. Also da ist überhaupt nicht mehr professionell. Aber im Großen und Ganzen haben sie sich sehr bemüht, haben getan, was sie haben können. Und ich habe dann dort beim ersten Klinikaufenthalt eine Bezugsperson gehabt in der Pflege, die zu mir gesagt hat, du hast doch als Kind so voltigiert und willst nicht wieder etwas mit Dritten machen. Und dann habe ich gefunden, ja, wieso nicht? Und wir haben dann einen Betrieb gefunden für heilpädagogisches Reiten. Und ich habe dann dort angefangen, als Klientin in das heilpädagogische Reiten zu gehen, alle Wochen mal. Und gleichzeitig war mir klar, ich gehe nicht mehr in den Lehrerberuf. Ich unterrichte nicht mehr unterrichten. Das geht einfach nicht. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, komm doch zu uns ins Geschäft, kannst dort im Büro mal mitarbeiten. Und sie sind sehr zufrieden mit dem, was ich dort gebracht habe als Leistung. Und mir ist es aber immer schlechter gegangen. Also psychisch wirklich immer schlechter wieder. Ist überhaupt nicht mein Ding. Also Buchhaltung und so Sachen. Also ich weiß, dass es braucht, aber für mich persönlich macht es nicht viel Sinn als Arbeit. Und ja, bis es dann eben gerne nicht mehr gegangen ist, ich wieder in die Klinik musste, ein weiteres Halbjahr. Und während dem Halbjahr hatte ich dort eine Therapeutin, die dann gesagt hat, ja, sie gehen ja alle Wochen da reiten. Wäre das nicht etwas, dass sie dort auf dem Hof arbeitet? Und da habe ich gefunden, ja, mit Trost bin ich gern. Also generell mit Tieren bin ich immer gern gewesen. Die sind sehr klar, sehr eindeutig. Und habe gefunden, ja, das ist eine gute Idee. Und habe dann eben bei meiner Reitpädagogin angefangen zu arbeiten im Stall. Und
also dann mit den Tieren geschafft.
Genau. Und wenn die Stunden angestanden sind, dann musste die Reitpädagogin fortschicken. Entweder bin ich mit den Hunden gelaufen oder irgendwie mit einem Ross gelaufen. Ich war da wirklich noch in dieser Phase gewesen. Leute, die näher kommen, die haben mich wie ein Magnet, wo aber
in Gegenpol in
genau.
Ja, wo die abgestoßen
genau, haben mich völlig ja. abgestoßen. Ja. Und so habe ich alles vermieden, was irgendwie nach Kontakt ausgesehen hat.
Ja.
Und da ist dann ein längerer Weg gewesen. Also sie hat das wirklich, finde ich, gut gemacht. Ich musste dann irgendwann Ross führen in der Therapie. Und bis ich dann schlussendlich therapeutisch mitgeschafft habe. Aber das war eine lange Zeit gewesen.
Also wenn man dir zulässt, dann merkt man, es sind ja ganz viele Facetten,
ja.
wo du immer wieder Strategien gesucht und auch gefunden hast, wie gehe ich jetzt in dieser aktuellen Lebenssituation um. Wenn ich jetzt den Gump mache, jetzt bist du ja ganz an einem anderen Ort.
Genau.
Wo stehst du denn jetzt so beruflich und auch gerahmt entlang von, ja, von, sagen wir's, von dieser Diagnose, die du hast, Asperger?
Ja, also ich habe dann, ja, schon bereits während dem ersten Klinikaufenthalt hat man in die Wege geleitet, eine IV-Abklärung. Und noch wo ich dann bei meiner Freundin da auf dem Hof gearbeitet habe, hat man dann gemerkt, ja, berufliche Integration, das kann man eigentlich vergessen. Also mal mindestens aktuell ist das sicher nicht möglich, so auf dem ersten Arbeitsmarkt normal. Und ist dann in die Rentenprüfung und ich habe dann die Rente auch überkommen. Also 100%.
Darf ich gleich noch schnell fragen, weil das triggert mich schon noch. Jetzt hast du so lange gelebt
ja.
und gekämpft und bist immer wieder auf den Füßen gelandet und immer wieder vorwärts gegangen. Was ist denn die Argumentation und für dich auch die Legitimation war, ja, okay, IV-Rente ist gut, ist jetzt richtig.
Also zuerst ist es natürlich überhaupt nicht
ich
gut gewesen.
Ich kann, was denkt ihr es?
Das war eine Katastrophe gewesen. Also IV, nur schon das Wort, war ganz schlimm gewesen. Und dann mit denen in Kontakt und eine Rente, das wollte ich nie wollen. Aber irgendwann musste ich realisieren, ich schaffe es nicht. Und ich bin lang mit dem Leitsatz durchs Leben gegangen, wenn ich nur genug will, dann geht's schon irgendwie. Ich muss nur genug wollen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann noch so wollen, aber ich kann nicht mehr. Und ja, für das musste ich wirklich extrem tief fallen, bis ich dann gemerkt habe, ja, es geht nicht ohne Rente. Und ich hatte dann natürlich noch die Idee, ja, jetzt im Moment brauche ich die Rente, aber sicher bald nicht
weg.
Mehr.
Ja. Die ist wieder weg.
Genau. Ja.
Ja. Und jetzt hat man dir die IV-Rente zugesprochen. Was hat es denn gemacht? Oder so eine komische Formulierung, aber es ist ja dann etwas passiert. Mit der IV-Rente passiert etwas strukturell, passiert etwas in der eigenen Positionierung im Leben. Wann hätte ich das geführt?
Also, ja, zuerst war es natürlich, dass man gefunden hat, ja gut, jetzt ist der Unterhalt wieder gesichert. Da hat man mir dann natürlich vom Umfeld her auch deutlich gesagt, dass das wichtig ist und dass das gut ist. Ja. Und das habe ich dann so irgendwann auch können annehmen. Ist dann noch mal lang gegangen, bis ich dann noch gefunden habe, ja, mit und auch die Lebensversicherung, die ich habe, ins Spiel bringen. Also dort hat es dann der Mann von meiner Freundin gebraucht, wo irgendwann mal gesagt hat, bring mir mal deinen Ordner, ich will den mal anschauen. Und ich den gebracht habe und er gesagt hat, du, weißt du, da ist noch eine Lebensversicherung. Ich habe gesagt, ja, aber denen musst du nichts sagen. Also, und er gefunden hat, hey, geht's noch? Also, du hast ein Recht drauf. Ja. Rückblickend bin ich ihm sehr dankbar, dass er dort interveniert hat. Auch in diesem Moment war es nicht ganz einfach gewesen.
Wo stehst du denn jetzt? Wie sieht dein Leben jetzt aktuell aus? Und auch vielleicht perspektivisch, wohin geht's?
Also, aktueller Stand ist, dass ich Mitarbeiterin bin bei Workout. Das ist eine Fachstelle für Autismus.
Hier in St. Gallen?
Hier in St. Gallen. Wir machen Arbeit und Lebensbegleitung für Menschen mit Autismus. Sprich, wir haben einen Bereich von Wohnbegleitung, wo wir Menschen mit Autismus in ihren eigenen Wohnungen begleiten. Wir haben einen internen Arbeits- und Ausbildungsbereich. Wir haben Jobcoaching, das wir machen. Wir haben eine Fachstelle für unterstützte Kommunikation. Und dann gibt es noch einen Bereich Beratung und Weiterbildung. Und ganz aktuell bin ich wirklich im selben Bereich, Beratung und Weiterbildung.
Jawohl. Und du bist als Fachfrau angestellt?
Ich bin natürlich beides. Ich bin natürlich beides, oder? Also ich bin Fachfrau und Peer. Ja. Und
also du hast IV-Rente?
Ja.
Nicht einen Lohn?
Einen rentenergänzenden Lohn, also okay. Sehr einen kleinen.
Ja, okay. Ja. Und du kannst jetzt etwas, wo auch ein Privileg ist, eine Fachlichkeit verbinden mit einer, ja, ich sage es jetzt, Krankheitserfahrung.
Ja.
Oder? Die Krankheitserfahrung mit einer Fachkompetenz.
Also für mich ist es keine Krankheit.
Ja, darum habe ich ja gesagt. Ja, genau gewusst.
Kommt natürlich noch, gell?
Ja, natürlich. Ah. Okay, aber du kannst deine grosse Expertise im eigenen Erleben von Autismus verknüpfen mit einer fachlichen Auftragstellung.
Genau.
Das ist so. Und das hat natürlich einen riesigen Mehrwert.
Ja.
Ja. Jetzt weiss ich ja auch, dass in dem Workout Menschen mit dem Autismus-Spektrum jegliche Form von Unterstützung brauchen. Und alle wieder ein bisschen anders. Und dann fragt man sich, ja, braucht es so spezialisierte Einrichtung? Haben wir auch so viele Menschen, die in dem Spektrum leben? Haben wir so viele Menschen, die Unterstützung brauchen? Oder ist es nicht einfach auch eine Folgeerscheinung von der immer genauer werdenden Diagnostik? Was würde jetzt Fachfrau wie auch Peer-Mitarbeiterin sagen?
Also der Bedarf ist riesig. Der ist lange nicht gedeckt. Und die Tatsache ist, dass halt auch noch in vielen Institutionen das Wissen im Bereich Autismus nicht sehr gross ist. Und in dem Sinne eben auch der Bedarf von einer Fachstelle gegeben ist. Und Workout könnte viel mehr Klienten noch bewältigen, wenn man die Ressourcen hätte dazu.
Also wenn ihr Plätze und wenn ihr Mitarbeiter hättet.
Ja.
Der Bedarf, die Anfrage nach solchen Unterstützungsleistungen ist viel grösser, als ihr eigentlich könntet leisten.
Als Angebot, wo mehr kann machen. Ja. Ja.
Und wenn dir jetzt so also noch in die Zukunft blickt, was stehen für Projekte da oder für Wünsche da?
Also, für mich persönlich ist das Thema Alter ein grosses Thema. Und Alter mit Autismus, da ist noch nicht sehr viel gesichertes Wissen umeinander. Und wenn ich es arbeitsmässig anschaue, ist für mich ein Aspekt sicher, dass ich gerne hätte, dass mehr Menschen mit Autismus aktiv können werden im Bereich Sensibilisierung. Also, ja, dass auch bei uns, jetzt ganz konkret bei Workout, auch noch andere Autistinnen gibt, die diesbezüglich aktiv sein können. Also, dass man da auch bewusst fördert. Und ich denke auch, ja, generell, wenn ich an Institutionen, an Behörden denke, wäre es wichtig, dass wir wirklich viel mehr Wissen in diesem Bereich hätten. Ja. Es hat zwar eine gute Entwicklung inzwischen gegeben, aber ich denke, es ist noch ganz viel zu tun. Und ich sage auch immer, ich bin ja einmal für ein Modul da an der Fachhochschule und ich sage einmal zu diesen Studis, hey, wenn euch das interessiert, geht in diesen Bereich, der Bedarf ist riesig. Da ist noch so viel zu machen.
Ja, Iris. Riesige Thema, du hast es gesagt, es gibt noch so viel zu machen. Wir könnten das Gespräch nochmal eine Stunde lang führen. Wir kommen jetzt wirklich ans Ende von unserem Gespräch. Möchte ich zum Abschluss fragen, wenn du noch könntest, so einen hoffnungsvollen Wunsch äußern, der dich ganz persönlich betrifft. Was wäre das?
Ja, dass ich weiterhin auf ein so gutes Umfeld zählen darf, wie ich jetzt aktuell habe. Also ich habe wirklich super Unterstützung durch verschiedene Menschen und da bin ich extrem dankbar und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft so aufrechterhalten
können. Ich in jedem Fall. Ich wünsche, dass das so ist, weil in diesem Gespräch hast du einfach so gut etwas widergespiegelt, was sonst gar nicht in dieser Form bekannt ist. Und für die Offenheit und für die Klarheit, die du da gemacht hast, möchte ich dir ganz herzlich danken.
Ich danke dir auch für das Gespräch. Es war spannend mit dir.
Ja, schön, ja, dass du da warst. Danke vielmals. Schön, dass ihr bei uns Gast waren, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo Bemerkungen habt, schreibt doch uns sehr gerne an kontrast.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei waren und ciao miteinander. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.